ARD.
Ich war Schlüsselkind und ich hatte immer in einer Rock- oder Hosentasche immer so ein kleines Notizheft und einen Stift dabei, so einen kleinen Bleistift. So ein, der war nur so lang. Und wenn man jetzt jemanden besuchen wollte und der war nicht da, dann hat man natürlich mit dem Stift auf den Zettel geschrieben, hallo, war da. Und dann hat man auf die Uhr geguckt, wie spät es war, hat die Uhrzeit hingeschrieben, hat das dann an die Tür geklemmt.
So Leute, mal ganz kurz zuhören. Jetzt kommt Nachsitzen mit Herr Schröder. Also mit Herrn Schröder, also ist ja Dativ, ne? Also mit wem? Also mit mir, mit dem Schrödi. Also, Stifte raus, es geht los.
So, dann machen wir erstmal Anwesenheitskontrolle. Für diese Folge habe ich mir eine ganz besondere Problemschülerin eingeladen. Sie ist Moderatorin, Hörspielsprecherin und eine absolute Backfanatikerin. Sie hat die berühmtesten roten Haare Deutschlands und immer ein Lächeln auf den Lippen. Die Rede ist selbstverständlich von Eni van de Maiklöckjes. Eni, bist du anwesend?
Ja, bin da.
Das ist schön. Ich sehe dich auch. Weißt du, dass wir eine sehr schöne Gemeinsamkeit haben? Wir sind gleich alt. Wir sind direkt identisch gleich alt. Wir sind im Sommer 74. Der beste Jahrgang hat uns zur Welt gebracht.
Das stimmt. Es ist der beste Jahrgang, weil da waren so viele gute Leute unterwegs. Und nicht nur das, da gab es auch guten Wein.
War das so? Hast du Wein von damals gekostet? Bestimmt.
Es gab einen Wein aus dem Jahrgang, der war ganz toll. Also der war wie Limonade.
Wow.
Ich habe keine Ahnung von Wein.
Ich auch nicht. Es ist nur schön, darüber zu sprechen, als hätte man Ahnung. Also, ne? Also so, dass man Wein, dann Fußball-Weltmeister sind wir geworden. Und ich glaube, Robbie Williams ist auch 1974 geboren. Also es gibt schon. Ich habe mir überlegt, sag mal, ist, wenn man sich Waffeln macht, backt man dann schon?
Puh, die einen sagen so, die anderen so, ne? Irgendwie ist ja so ein Waffeleisen auch eine Art Ofen. Und lässt ja einen Teig backen. Manche sagen ja auch in der Pfanne was backen. Also das ist ein dehnbarer Begriff, würde ich denken. Yeah. Deshalb wäre Waffeln machen in deinem Fall
schon eine große Leistung.
Wahrscheinlich auch backen.
Du wirst uns hoffentlich nachher gleich was über das große Backen erzählen. Ich habe gerade gestern Abend noch gesehen, dass du eine Aktion gemacht hast, Aktion zu Fuß zur Schule, gegen das Elterntaxi. Ich als Deutschlehrer der Herzen muss natürlich sagen, das hat mich sofort irgendwie in Bann gezogen. Hast du dich eingesetzt dafür, dass der Schulweg quasi zu Fuß gemacht wird?
Ja, also ich mache viel mit dem Deutschen Kinderhilfswerk und ich finde ja, dieser Schulweg mit diesen Autos, also ich kenne das sehr viel aus dem Fernsehen. Bei uns in der Schule hier ist es nicht so, da fahren nicht so viele Taxen vor. Liegt vielleicht daran, dass die Schüler alle rund um diese Schule wohnen. Aber ich finde dieses zur Schule laufen morgens mit Freunden, das hatte ich, als ich klein war, auch. Und das fand ich ziemlich toll. Da kann man nochmal lästern, kann nochmal die Hausaufgaben besprechen, wenn es welche gab. Manchmal kann man auch ganz schön gemeinsam als Kind. Also wir haben das auch gemacht, dass wir dann, wenn dann noch jemand aus unserer Klasse kam, dass wir uns versteckt haben oder weggerannt sind.
Und jemandem aufgelauert. So den,
oder
den,
aufgelauert, ja. Das haben wir auch gemacht. Aber eigentlich war das schön, so zu Fuß zur Schule zu gehen, also so selbstständig sein. Das fand ich gut.
Es ist der Moment, bevor die Lehrer das Sagen haben und nachdem die Eltern das Sagen gehabt haben. Also es ist ein Stück Autonomie. Ne? Mal schauen, was.
Ja. Und das gefällt mir.
Es ist natürlich pädagogischer Freiraum. Da kann man kurz mal alles mal spannend. Ja. Und das haben die gar nicht. Ne? Wenn die mit dem Auto natürlich vorgefahren werden, dann sind sie komplett in der Kontrolle der Eltern. Das stimmt eigentlich. Das habe ich jetzt noch nie gesehen.
Ja, zum einen das. Und ich denke mir, es ist auch irgendwie so gut, wenn Kinder lernen, dass etwas dauert. Also, dass man von zu Hause bis zur Schule, dass man rechtzeitig losgehen muss. Oder dass man ein Stück laufen muss, um dahin zu kommen, wo man hin will. Also auch mit der U-Bahn, S-Bahn oder wie auch immer. Ja. Ich finde es eigentlich ziemlich schlimm, wenn man überall hingefahren wird mit dem Auto. Es ist natürlich ein gewisser Luxus. Aber ich glaube, dass das auch so Kinder Beine und Füße verwöhnt. Das ist gar nicht so gut.
Und was hast du da gemacht genau bei diesem Aktionstag?
Ich bin einfach nur die Botschafterin und es gibt halt den Aufruf. Und das geht, glaube ich, übers ganze Jahr wird immer wieder dazu aufgerufen, dass man das doch machen soll. Also Wir haben hier das Glück, dass die Schule nicht so weit weg ist. Da kann man ganz gemütlich hochlaufen. Aber ja, ich glaube, auf dem Land wird es schwieriger, ne? So zu Fuß zur Schule. Da muss man dann schon den Bus nehmen. Da habe ich dann Verständnis, wenn man das Auto nimmt oder das Kind mal früh fährt. Also.
Aber da sind zum Teil auf dem Land, ich habe ja auch in Offenburg unterrichtet, da sind die Kinder von weit gekommen, ne? Von den Dörfern, wie man, ja, die kommen aus dem Schwarzwald runter. 45 Minuten bis eine Stunde mit dem Bus war normal, ne? Mit Umständen. Die sind losgefahren, am Tag vorher losgefahren. Wenn die morgens zur Schule wollen, im Dunkeln, im Schnee. Aber mein eigener Schulweg in Berlin, ja, 20 Minuten gelaufen, dann auch mal mit dem Fahrrad.
Ich finde es in Berlin auch so krass, weil ich glaube, hier gibt es so diese Vorschrift, bis zu einer Stunde ist ein Schulweg okay. Das finde ich eigentlich für so eine große Stadt ziemlich schlimm. Mhm. Weil jeder Bezirk hat eigentlich Schulen und wenn die alle in Ordnung wären, dann hätte man genug Schule für Kinder, dann müssten die nicht eine Stunde unterwegs sein. Die Schulsituation in Berlin, in welchem Bezirk warst du denn?
Charlottenburg habe ich gelebt und da mein Abi gemacht auch. Und sicherlich hat sich das nochmal krass verschärft. Also damals ging es sicherlich noch in den 80ern, 90ern war das ja.
Da war das ja noch Westen.
Ja, da war das Westen, genau. 80er. Wir haben das ja, klar, wir waren ja beide, waren wir 15, als die Mauer gefallen ist. Was war das? 10. Klasse, glaube ich. Das ist erstmal die Schule ausgefallen, beziehungsweise wir hatten wir sind zur Schule hin, also als gerade die Mauer gefallen ist, aber wir haben dann nur darüber geredet, wir haben nur gefeiert, wir haben über Politik geredet und also Schule, mindestens für eine Woche gab es keinen Unterricht damals.
Ich weiß nicht, wie es bei uns war. Schon.
Ja?
Ja, bei uns waren die Klassen auf einmal so klein, ne? Also es sind ja vorher schon ganz viele abgehauen. Klassen wohnen in allen Schulen, glaube ich, in ganz Potsdam wohnen das immer weniger Schüler. Und wir hatten genau noch Unterricht. Und ich habe auch überlegt, ob ich rüberfahre oder nicht. Ich hatte ein bisschen Schiss, weil ich dachte, wenn es wieder zugeht, dann stecke ich da so rüben fest und komme nicht zurück.
Ich glaube, diese Ängste hatten alle, ne? Hatten wir ja auch. Ja. Ich dachte,
Weil irgendwie kann man es ja nicht glauben, dass das wirklich passiert, also in dem Moment.
Ja, naja, von Potsdam aus, du hättest rübergekonnt, Klinikerbrücke, war die dann offen oder da?
Nee, Klinikerbrücke gar nicht, hätte sogar noch näher rüber können und zwar, wie heißt das, Drei Linden da oben. Also ich habe am Stern gewohnt, das ist direkt Steinstücken, Wannsee. Wannsee ist das genau? Ja. Da hätte man eigentlich theoretisch rübergehen können. Also bei uns fuhr auch vorne an unserem Wohngebiet fuhr der Bus, wo meine Cousine und meine Tante dann immer eingestiegen sind und dann nach Drei Linden gefahren sind. Und das ist so krass, weil das waren wirklich gefühlt, weiß ich nicht, ein Kilometer.
Ja, eben.
Es war gar nicht so weit weg.
Ja. Was für eine Schülerin warst du? Warst du eine ruhige, beobachtende? Warst du eine stimmungsmachende? Vorlaut, Schönschrift gehabt, Sauklaue, warst du Einzelgängerin oder voll so das Klickenmädchen?
Also ich war in den ersten Jahren, man muss dazu sagen, bei uns war es ja so, man hatte immer eine Kindergartengruppe und mit der wurde man meistens auch eingeschult. Und ich kam aus Potsdam-West und nicht vom Stern. Und wurde dann eingeschult und kannte in meiner Klasse gar keinen. Und da kannten sich aber untereinander schon ganz viele, weil die natürlich am Stern auch im Kindergarten waren. Und ich war da so ein Neuling und am Anfang habe ich mich dann mit einer angefreundet, das war so meine beste Freundin, die kam aus Stahnsdorf, also gleich hinterm Stern. Wir waren dann so beide die Außenseiter, aber wir waren natürlich ziemlich cool und hingen immer mit den Jungs ab. Wir waren nicht bei den Mädchen, weil die Mädchen waren so mädchenmäßig, so mit Pferden und die hatten dann irgendwie so eine Reitbeteiligung und sowas alles. Das fand ich alles doof. Ich habe damals Ballett gemacht und ich glaube dann so ab der zweiten, dritten Klasse habe ich mich dann so angefreundet mit so zwei, drei Mädchen. Und dann gab es bei uns in der Klasse gab's so zwei Ligen. Die eine, das waren die Jungs mit den coolen Mädchen und das andere war der Rest. Und ich war eigentlich, würde ich sagen, ich war eine ganz gute Schülerin, war immer hilfsbereit, habe alles sehr ordentlich gemacht. Das Einzige, was bei mir immer nicht so gut auf dem Zeugnis aussah, war Betragen. Mhm. Also das heißt, ich habe geschwatzt im Unterricht und auch
Betragen ist auch ein schönes Wort.
Gerne den einen oder anderen Joke gemacht.
Ein Zeugnis sagt über dich, sie ist eine ordentliche Schülerin, die durch ihre ruhige Art positiv auf unser Klassenkollektiv Einfluss nimmt. Sie besitzt eine gesunde Auffassungsgabe und zeigt stets eine freudige Lernbereitschaft.
Ja.
Gewissenhaft erfüllt sie ihre schulischen und außerunterrichtlichen Aufgaben. Lobenswert ist ihr schulischer und häuslicher Fleiß. Ihren Mitschülern gegenüber verhält sie sich freundlich und hilfsbereit. Für viele Schüler ist sie Vorbild in ihrer Heftführung und der Bereitstellung ihrer Unterrichtsmittel. was das auch bedeutet. Ne? Ja, die Bereitstellung ihrer, steht hier so, die Bereitstellung ihrer Unterrichtsmittel.
Na, das hieß, wir hatten ja damals so Bücher und Hefte, das haben ja Schulkinder heute gar nicht mehr. Die haben heute so ein zerfleddertes Schulheft. Und wir hatten auch so ein Hausaufgabenheft, wo man jeden Tag Hausaufgaben eintragen musste und auch die Aufgaben, die erledigt werden musste. Und man musste es auch immer vortragen und nachtragen und unterschreiben lassen und sowas alles. Und da war ich sehr ordentlich. Also alles, was Schule war, so nach außen, war ich sehr ordentlich.
Also
wenn man dann aber in mein Zimmer gekommen ist, war da die pure Chaotie.
Das ist witzig. Also das heißt, diese Bereitstellung der Unterrichtsmittel heißt also dieses Abzeichnen lassen und so weiter. Also es ist nicht, dass andere von dir abschreiben konnten.
Genau, und ich hatte immer alle Bücher dabei, weil es gab ja viele, die haben dann Bücher vergessen, Turnbeutel vergessen, Schwimmzeug vergessen und so.
Und da warst du einfach.
Da war ich immer vorbildlich. Ich hatte immer alles dabei. Angeber, ne?
Nee, das muss ja, du warst einfach gut organisiert. Das ist ja auch wahrscheinlich eine Eigenschaft, die dir später auch zugute gekommen ist, wer weiß.
Ja, ich glaube, nach außen, alles was Arbeit betrifft, bin ich relativ geordnet, aber alles Private nicht, da ist Chaos angesagt. Aber ich denke mir, das ist vielleicht die kreative Seite dieses Chaos und das ist ja auch gut für mein Gedächtnis. Ne? Das ist so ein Memory-Effekt, den man dann zu Hause hat.
Mhm. Gern nahm sie am Pionierleben teil. Das Pionierleben, das war so, ne? Da war man dabei.
Ich war erst Jungpionier, da hatte ich das blaue Halstuch und dann hat man auch so ein Gelübde abgelegt und man hatte einen Pionierausweis. Da war man ziemlich stolz. Und Pioniernachmittage, da haben aber auch Kinder mitgemacht, die nicht Pioniere waren. Ne? Also da war einfach, da wurde irgendwas so organisiert im Hort. Also man hat entweder einen Ausflug gemacht oder ist ins Kino gegangen oder hat gebastelt für Weihnachten, Ostern oder was es so gab oder fürs Schulfest. Also das war... Ja. Also ich finde es immer so, wenn man das so hervorhebt, Pionierarbeit. Ja, bei uns war das, glaube ich, in der Schule nicht so wichtig. Wir mussten dabei auch nicht also diese Pionierbluse tragen oder später FDJ-Hemd oder das rote oder das blaue Halstuch. Das war bei uns nicht so Pflicht. Aber was ganz toll war, fand ich, an solchen Pioniernachmittagen wurde manchmal auch Timorarbeit geleistet.
Was heißt das?
In der DDR gab es so ein Buch, das hieß Timur und sein Trupp. Und nach diesem Timur ist halt die Timurarbeit benannt. Das heißt, man ist losgegangen, hat alten Menschen geholfen beim Einkaufen oder hat mit so einem Bollerwagen ist man durch die Gegend gezogen, hat Altpapier eingesammelt und dann zur Sero gebracht, zum Sekundärrohstoffhandel und hat das da abgegeben. Und dann gab es immer ein bisschen Geld. Also damit hat man sich praktisch Taschengeld verdient. Mhm. Und das war eigentlich ganz schön so. Zusammen was Nützliches tun. Also wir haben dann nicht so gegammelt auf der Straße. Wir hatten was zu tun.
Kein Insta, kein TikTok, kein Social Media.
Kein Handy, also wir hatten ja nicht mal Telefon.
Ey, natürlich, gar nichts, ne?
Ja, also was ich gut fand, früher gab es ja auch noch an den Türen überall so eine Papierrolle und einen Stift. Und wenn man jetzt jemanden besuchen wollte und der war nicht da, dann hat man natürlich mit dem Stift auf den Zettel geschrieben, hallo, war da. Und dann hat man auf die Uhr geguckt, man hatte ja damals noch eine Uhr um. Wie spät es war, hat die Uhrzeit hingeschrieben, hat das dann an die Tür geklemmt. Das würde man heute auch nicht mehr machen, ne? Weil heute denkt man, oh, dann weiß der Einbrecher, die Wohnung ist leer.
Ja, entweder das, aber es gab es jetzt an jeder Tür Zettel mit Stift, oder wie?
Irgendwie schon. Die meisten hatten es. Oder du hattest auch immer einen Zettel und einen Stift in der Tasche, um jemanden einen Zettel zu schreiben, dass du da warst, weil du ihn nicht erreicht hast, weil wir hatten ja kein Telefon. Also Telefone hatten ja nur die, die entweder in der Partei waren oder bei der Stasi.
Und ihr wart weder noch?
Wir waren weder noch.
Und du hattest dann wirklich Zettel und Stift? Oder das ist ja...
Ja, ich war Schlüsselkind und ich hatte immer in der Rock- oder Hosentasche immer so ein kleines Notizheft und einen Stift dabei, so einen kleinen Bleistift. So ein, der war nur so lang, ja.
Aber für die wichtigen Informationen genau das Richtige. Schlüsselkind heißt, du warst dann... Ne? Beide Elternteile haben gearbeitet, das war ja üblich
genau.
So, ne? In der DDR.
Ja, das war normal, beide haben gearbeitet und ich bin nach der Schule, also anfangs bin ich immer noch in den Hort gegangen bis um 4 und dann ist man nach Hause und dann hat man aufgeschlossen und hatte den Schlüssel halt vorher um den Hals, so wie sehr viele Kinder. Und ich kann mich erinnern, im ersten Schuljahr, weil ich die Tür so schlecht aufschließen konnte, ich hatte nicht so viel Kraft. Und die Tür hat immer so ein bisschen geklemmt, hat mein Vater dann extra die Klinke geändert. Also wir hatten von der Tür außen und innen eine Klinke zum Drücken. Das heißt, wenn ich aufgeschlossen habe, dass ich runterklinken konnte. Das hieß aber auch, dass wenn du in der Wohnung bist, immer einmal den Schlüssel rumdrehen musstest, weil sonst hätte ja jederzeit jeder reinkommen können.
Ja, klar.
Wobei, ich glaube, das hätte im Osten niemand gemacht, weil alle hatten ja das Gleiche im Neubaugebiet, ne? Die gleiche Schrankwand, ungefähr das gleiche Sofa.
Und dann warst du, bist eben allein nach Hause, 4 Uhr, und dann hast du schon so mit Backen und so diese Leidenschaft von später, hast du die schon in der Zeit entwickelt, so als Jugendliche, als Kind?
Ich glaube, bei uns hat man da gar nicht so gesagt, ich habe da eine Leidenschaft dafür, sondern man hat einfach gemacht, ne? Also damals gab es ja noch nicht so viel Fertigessen zu kaufen. Also man hat ja automatisch selber gebacken. Also du hättest zum Bäcker gehen können. Wir hatten auch in der Familie einen befreundeten Bäcker, den habe ich auch immer Onkel genannt. Ja, bei dem war man, hat vielleicht mal einen Kuchen geholt, aber eigentlich eher Brot und Brötchen. Und Kuchen hat man zu Hause selber gebacken. Das war irgendwie Gang und Gäbe. Also mit meiner Mutter, kann ich mich auch erinnern, gab es dann irgendwann die ersten Backmischungen für Brot. Dann haben wir auch selber angefangen, Brot zu backen, was immer sehr, sehr lecker war. Das hat meist den nächsten Tag nicht erlebt, weil es war sehr klein und warm und köstlich. Und meine Oma hat viel gebacken. Also eigentlich wurde jeden Sonntag gebacken für Kaffee und Kuchen.
Jetzt erinnere ich mich natürlich doch, dass unsere Großmutter, also die von mir und meinem Bruder hier aus Köln, die hat immer Apfelkuchen für uns gemacht, wenn wir kamen aus Berlin. Wenn wir von Berlin nach Köln sind, zu Oma. Oh,
Weite Reise.
Damals noch 8 Stunden im Zug.
Krass.
Auch so Interzonzug durch die DDR durch und dann nach Köln. Und dann gab es immer warmen Apfelkuchen. Und das war Liebe pur. Ne? Den gab es nur da.
Hatte deine Oma einen Garten?
Ja, die hat einen Garten. Aber ich glaube nicht, ich weiß nicht, ob die Äpfel von da kamen. Aber es war eben, das war einfach ihr Apfelkuchen. So, und das war, also mein Bruder hat den geliebt und ich auch. Und verrückterweise hat sich ganz viel über dieses Backen in der Hinsicht so abgespielt. Also über, ne, so. Das Schöne beim Backen, wahrscheinlich genauso wie beim Kochen, ist ja diese analoge Tätigkeit, ne. Es ist halt wahnsinnig beruhigend. Also nichts beruhigt mich mehr, als wenn ich zu Hause Zwiebeln anbrate oder so, ne. Die Gerüche entstehen.
Ja, ich glaube, das ist was mit Händen machen, ne. Und du hast nachher ein Ergebnis in der Hand. Das finde ich so schön. Ich finde es zum Beispiel wahnsinnig bewundernswert, jeden Tag in ein Büro zu gehen, da am Schreibtisch zu sitzen, am Computer irgendwie so Dinge zu tun. Und dann geht man mit so nichts wieder nach Hause. Also man hat Dinge erledigt, aber die sind so nicht greifbar, so für mich nicht greifbar. Ja.
Ich sehe das, ich habe das bei Schülern immer gesehen, dass wenn du natürlich nur im Kopf unterwegs bist und denkst und dann geht das mal eine Weile, aber Schüler werden sofort ruhig, wenn du ihnen was in die Hände gibst. Ne? Also nur was zum, selbst wenn es nur so ist, so Zettel sortieren oder irgendwas auf dem Tisch von rechts nach links schieben, also so irgendwas so wie Memory-mäßig oder irgendwas mit Händen, ganz egal was, dann ist das Konzentrationslevel sofort ein ganz anderes. Ne? Also dieses haptische Sachen anfassen, Sachen vor sich strukturieren und so, das hat das... ja, es beruhigt einfach.
Das hatten wir ganz viel in der Schule. Also wir hatten zum Beispiel Französischunterricht. Wir haben im Französischunterricht gekocht und durften die ganze Zeit über nur alles Französische benennen. Also auch wenn es falsch war oder nicht richtig, der Satzbau. So habe ich diese Sprache gelernt. Also das fand ich dann viel besser als das Russisch, was wir hatten bei einer Lehrerin, die vorne an der Tafel stand. Und so fand ich auch Biologie toll. Wir hatten ganz viel zum Anfassen oder Chemie. Cool. Wir haben Experimente gemacht und so. Und du merkst dir das viel besser, wenn du das mit einer Bewegung verknüpfst oder mit einer Tätigkeit oder so.
Ja, ist Wahnsinn, ne? Wie das Gehirn sich darüber freut, wenn da noch die, wie soll ich sagen, körperliche Bestätigung da ist, ne? Und erzähl, hast du Russisch noch, ist es noch bei dir irgendwie noch präsent oder hat sich...
Ja, говорю очень хорошо по-русски, да?
Ja, тоже. ist bei dir, also auch vom Gefühl her noch was da, ne?
Also beim Russischen ist total faszinierend. Also ich habe es 10 Jahre in der Schule gehabt oder 10 oder vielleicht waren es auch nur 8. Ich weiß nicht genau. Aber was toll ist, ich fühle immer, wenn das irgendjemand spricht. Hier in Berlin gibt es ja mehrere, die es sprechen, auch hier gleich in Lichtenberg drüben oder auch in Charlottenburg. Ich fühle mich da immer so gleich so vertraut mit dem Ohr. Ne? Das ist für mich eine vertraute Sprache. Ich finde sie eigentlich auch sehr schön, wenn man sie hört. Und sie ist so einfach und simpel aufgebaut. Das ist, glaube ich, auch das, was ich an Russisch mochte. Es ist viel einfacher als Französisch. Du hast für jedes Fragewort, hast du am Wortende eine Endung und dann ergibt sich der Satz von ganz allein. Also es ist so logisch aufgebaut, als hätte das ein Architekt geplant.
Ja, okay. Ah, das wusste ich nicht. Nein. Du bist ja, das fällt mir gerade ein, du bist ja auch Botschafterin fürs Plattdeutsche, ne? Stimmt das?
Ja.
Tja, ich habe recherchiert.
Ich kann es leider nicht so richtig schnacken, ne? Ist ja so ein plattes Wort.
Also fürs Norddeutsche, es gibt ja auch so das Eifeler Platt.
Genau, fürs Norddeutsche Platt. Ja.
Wie bist du da dran gekommen? Also hast du da so eine Sprachleidenschaft dafür?
Also es gibt ja ganz viele Dialekte. Platt ist aber eine eigene Sprache. Die hat auch ihre eigene Grammatik und so. Und wir sind hier in Berlin schon ein paar Mal bei der Landesvertretung gewesen von Niedersachsen. Und dort gibt es einen Plattdeutschen Abend. Und irgendwie fanden wir es lustig, sind hingegangen beim ersten und der Mann dachte, er versteht ganz viel. Der war irritiert. Als Däne hat er dann doch nicht ganz so viel verstanden, aber ich habe das Gefühl gehabt, ich verstehe ganz viel. Ich habe früher so ein bisschen, also ich war viel an der Ostsee und da hat man ja auch so eine Plattsprache, so Mecklenburger Platt, aber das ganz anders, aber irgendwie dann doch ähnlich. Und ich habe beim Platt irgendwie ganz viel verstanden, weil das so eine Sprache ist, die setzt sich zusammen aus, also ich habe nie Englisch gehabt, aber es gibt so englische Wörter, die da drin sind, die da auftauchen, niederländische Wörter, die da auftauchen, dann irgendwie so deutsche abgewandelte und irgendwie, weiß ich nicht, habe ich ein Ohr für Platt. Ich mag generell Sprachen sowieso, aber irgendwie habe ich auch so ein Ohr fürs Platt und denke dann immer, das ist so ein bisschen auch wie eine Geheimsprache, weil ich glaube, ein Bayer tut sich sehr schwer mit Platt.
Ja, also ich glaube, die könnten sich wahrscheinlich gar nicht miteinander verständigen. Ich bin ja dialektlos aufgewachsen. Ich bin ja aus Berlin. Also ich spreche eigentlich gar keinen Dialekt, außer so ein bisschen. Aber wenn ich es berlinerisch höre, dann weiß ich, okay, das ist jetzt hier Brandenburg oder Berlin.
Ja, das ist Ostberlin, wa? Die Ostberliner haben immer mehr Berliner als die Westberliner.
Ja, ist halt immer so ein bisschen. Klingt aber auch ein bisschen rough so, ne? Der Berliner Dialekt hat eher so das Image, dass er so ein bisschen. Ja, so ein bisschen so ein rougher Dialekt eben ist.
So ein bisschen und, rotzig.
Ja, so ein bisschen. Da kommt so diese ganze schlechte Laune, kein Bock drauf, Mann. Weißt du, das ist so die Busfahrermentalität in Berlin, ne? So, da musst du schneller sein. Und so eine gedehnte Genervtheit steckt da drin, ne? Im Berliner Dialekt, so. Und natürlich auch dieses Ich ist natürlich auch viel härter als das Ich, ne? So. Also da merkt man ja schon, dass es so. Ja, so eine gewisse Rotzigkeit steckt da drin, genau.
Aber ich mag's.
Ja, ich auch. Wenn ich's höre, dann denke ich, Mensch, hier,
und ich
zu Hause.
Ich habe eine Halbschwester und wenn ich mit der mal telefoniere oder wenn ich bei der bin, dann kann ich das so rauslassen, weißt du? Da musst du nicht auf irgendwas achten.
Da steckt eben auch die Ehrlichkeit dann drin, ne? Sozusagen die Form der Ehrlichkeit. Das ist, weißt du, wenn jemand Berlinerisch spricht, dann weißt du, gut, das stimmt, was er gerade sagt. Da wird nichts verschönert.
Stimmt mit Ü.
Das stimmt mit Ü. Genau, stimmt. Hast du denn jetzt so, wenn du an die Schulzeit zurückdenkst, auch so Lehrer, also die Russischlehrerin war jetzt nicht gerade jemand, der dir in Erinnerung geblieben ist wahrscheinlich, aber...
Doch, sehr, weil ich mochte ich nicht. Und die war, wie man im Osten gesagt hat, die war eine totale rote Socke. Aha. Das heißt, ich glaube, die war in der Partei. Also genau weiß ich es nicht, aber ich könnte es mir vorstellen. Aber wir hatten so Lehrer, die waren ganz toll. Ich hatte eine Geschichtslehrerin, Frau Axel, hieß die Frau Axel? Auf jeden Fall war die ganz toll und hat uns Geschichte beigebracht mit so ganz tollen Beispielen, wie sich das alles entwickelt hat, die Städte und so. Also die war super. Und dann hat mir eine Staatsbürgerkundelehrerin, die ist mir auch in Erinnerung geblieben, weil die war auf einmal weg von einem Tag auf den anderen, man weiß es nicht. Frau Puppe, an die kann ich mich auch noch sehr gut erinnern. Und die hat, also manche haben sie gehasst in der Schule, ich fand sie ganz gut. Und sie hat bei uns in der Schule bei Staatsbürgerkunde immer im Konjunktiv gesprochen, was ich interessant fand. Vielleicht war sie also deshalb auch irgendwann weg, man weiß es nicht.
Das heißt, sie hat quasi die DDR-Staatsbürgerkunde konjunktivisch dargestellt und eben damit irgendwie, so könnte man,
acht könnte man, wäre,
das
wenn.
Das wäre möglich, wenn das nicht anders wäre. Und dann war sie plötzlich weg vom Fenster.
Ja, das war echt verrückt.
Haben die Lehrer deine kreative Seite oder eventuell auch schon deine Show-Seite so gesehen? Also deine darstellerische Seite, deine künstlerische?
Ich weiß es gar nicht. Also ich war sehr gut in Musik und auch Zeichnen. Also in solchen Fächern war ich gut in Hand. Also wir hatten so Handarbeit und Werken. Da war ich auch ganz gut. Also wo man auch wieder händisch was machen muss, das war toll. Aber wir hatten auch so lustige Verkleidungsnachmittage und haben schon sehr früh angefangen und zu verkleiden wie Madonna und dann so Karaoke zu machen. Also damals wussten wir noch nicht, dass das Karaoke ist, aber das haben wir gemacht. Und fanden das schon lustig. Also solche Sachen kamen immer eigentlich aus, also so die Ideen und so, wir waren so eine Clique, ich glaube, wir waren alle so drauf, so musikbegeistert und auch kreativ.
Oh, kleine Pause, bitte einmal an die frische Luft.
So, liebe Ine, ich ziehe aus meinem Federmäppchen ein paar Themen und wir reden, wenn es dich inspiriert, reden wir drüber oder ich rede darüber, wie okay. Du möchtest. Schulferien.
Oh, Schulferien waren ja, toll.
Erzähl.
Für mich ging es ja im Sommer meistens ins Ferienlager. Weiß nicht, hattet ihr sowas auch?
Nein, nee, ich hatte das nicht. Nee.
Oh je, das tut mir leid. Also für uns ging es oft ins Ferienlager und da hat man dann so unheimlich viele neue Menschen kennengelernt. Und ich kann mich erinnern, ich war in einem Ferienlager. Oh, ich habe in Potsdam gewohnt, das Ferienlager war in Glindow, also 11 Kilometer entfernt von Potsdam. Und wir haben Ausflüge gemacht nach Potsdam, ins Filmmuseum oder nach Sanssouci oder ins Neue Palais. Und ich dachte so, es gibt's nicht, das kenne ich doch alles. Das war ein bisschen langweilig. Aber es war trotzdem lustig, weil man hat da immer neue Leute kennengelernt. Und dann hatte man so Freunde, die dann von einem ganz anderen Teil der Republik kamen. Und ich kann mich erinnern, ich glaube, als ich in Glindow war, war das, da hatte ich eine Freundin, die hieß Manuela. Und die war ziemlich cool. Die war ein Jahr älter. Und hatte eine Leopardenhose.
Wow, das ist natürlich.
Wollte ich auch immer haben. Das war in den 80ern der letzte Schritt.
Das ist natürlich, ist doch viel mehr wert als alles andere dann, oder? So jemanden kennenzulernen.
Und Manuela hat in, oh, wo hat die gewohnt? Ich glaube in Mittenwalde oder so. Ich weiß gar nicht. Also auch nicht so wahnsinnig weit weg. Mit der habe ich mir noch ganz lange geschrieben.
Und dann waren das im Grunde, die Schulferien im Grunde durch so soziale Kontakte eben, ne? Dann geprägt, ne? Also gar nicht so sehr.
Ja, also im Ferienlager hatte man dann auch so Neptunfeste und sowas alles, ne? Das fand ich immer ganz furchtbar, da wurde man getauft, also ins Wasser geschmissen und alle haben sich verkleidet oder du hast so, so einen Naturpfad gemacht, hast alles gelernt über den Wald, also ich weiß bis heute, wie ich mich im Wald orientieren würde, nach Norden, nach dem Moos und solche Sachen. Du hast Lagerfeuer gemacht, es gab eine Geisterwanderung, oh, das fand ich toll.
Ja, so eine Nachtwanderung, ne?
Es war halt ohne Eltern, es war großartig.
Ey, siehst du, da waren meine Schulferien komplett anders. Also ich war immer 3 Wochen mit meinem Vater und 3 Wochen mit meiner Mutter, weil die waren getrennt und dann haben wir uns quasi aufgeteilt. So, ne? Mein Vater hat eine Reise mit uns gemacht, irgendwo nach Frankreich meistens, so eine lange Roadtrip-Touren und dann nochmal 3 Wochen mit unserer Mutter. Und da waren wir dann in Schweden oder in Korsika, was ja auch Frankreich ist, aber oder Irland. Aber immer mit den Eltern, genau. Kein Ferienlager.
Ja, dann war man immer gut vernetzt auf irgendeine andere Art.
Man hat Manuela mit der Leopardenhose kennengelernt. Also das ist natürlich.
Ja. Das wäre auch was für dich gewesen.
Ja, natürlich. Ne? Das ist die Tatsache allein, dass du dich da so freudig dran erinnerst. Das ist ja schon viel wert. Traumberuf als Kind.
Ach, das war immer Dekorateurin, Schneiderin. Also es war eigentlich immer, es ging immer in die Richtung irgendwas mit Händen machen und kreativ sein. Das war eigentlich immer die Hauptsache. Das heißt schon immer, weil ich auch gern gebastelt habe und genäht habe und solche Sachen.
Aber dann ist es ja jetzt eigentlich sehr nah daran, ne? Ich meine, du backst noch und du bist kreativ.
Also eigentlich bin ich dem Wunsch immer treu geblieben. Also ich bin durchgehend, also auch als Dekorateurin und so, bin ich immer dabei geblieben bei dem, was ich gerne machen möchte. Da hatte ich immer Glück. Ja.
Ich hatte mal Landkarten gerne gelesen, so mit dem Finger auf der Landkarte, so Atlanten gestöbert. Ah. Ich wollte immer so Landkarten machen. Diesen Beruf gab es natürlich nicht, also Geograf. Oder dann so, es gab früher die Sendung mit Ulrich Wickert, glaube ich, nördlich und südlich des Äquators gab es so eine Sendung.
Oh,
so, ja, im Grunde so eine Sendung, wo man so Länder bereist und dann so lebt man in sowieso, keine Ahnung. So. Also was Geografisches wollte ich werden. Einige Berufe, ich glaube.
Nee, Geografie mochte ich auch nicht so in der Schule. Das war nicht so meins.
Hausaufgaben vergessen. Jemals? Nee, also das kann gar nicht sein bei dir.
Ich war da sehr vorbildlich.
Also das ist hier die Bereitstellung ihrer Unterrichtsmittel. Ist auch witzig, diese Wortwahl. Ich liebe diese Zeugnisse von damals. Also Hausaufgaben vergessen. Nee, ich war immer jemand, der nach Hause gekommen ist, zack, sofort Hausaufgaben gemacht und.
Dann war es erledigt, ne?
Und dann war es weg.
Ja. So war ich auch.
Und vergessen sowieso nicht, wenn schon habe ich sie bewusst vermieden. Warst du in der Schul-AG, Eni? Gab es AGs?
Ja, ich war erst in der AG Junge Chroniker oder so hieß das. Da hat man sich so die Chronik von Potsdam angeguckt, also was so in der Stadt passierte. Und dann sind wir auch durch Sanssouci und haben geguckt, in welchen Jahren was gebaut wurde, wie sich die Stadt verändert hat. Und später hatten wir dann unser Stadtviertel, also den Stern, so Bilder. Da gab es dann an der Wandzeitung gab es immer so eine Ecke, wo dann so jede Woche was ausgetauscht wurde, wann was entstanden ist am Stern. Dann gab es so alte Fotos, so Archivfotos und dann hat man gelernt, in Archiven Sachen rauszusuchen. Das fand ich ziemlich toll. Also so eine Archivmaus oder so eine Bibliothekarin wäre ich auch gern geworden.
Boah, das ist aber echt eine Spannbreite.
Aber das kann ich ja immer noch machen.
Von kreativ über handwerklich bis Archiv. Spannend. Nee, ich habe in der Schule, habe ich selber als Schüler habe ich tatsächlich keine AGs besucht, da habe ich nur das Nötigste gemacht. Aber dann als Lehrer habe ich dann die Theater-AG geleitet und das war spannend. Die Theater-AG.
Nee, das Theater habe ich nicht gemacht. Gab es das? Ich glaube, das gab es gar nicht bei uns
gab's in der Schule. Gab es nicht. Die waren im Grunde auch nur in der AG, weil wir nach der letzten Aufführung hatten wir immer so eine riesige Party gefeiert im Schulhaus. Die war Legende, diese Party. Also die Party nach der letzten Aufführung. Da wurden alle Zimmer der ganzen Schule geöffnet. Wir durften überall, also wir als Lehrer, aber auch die Schüler durften überall hin. Bis auf die Fachräume, vielleicht bis auf den Chemieraum vielleicht und das Lehrerzimmer selber. Aber und quasi die Schüler haben, es war Meuterei, also die Schüler haben die Schule für sich. Und wir, eine ganze Übernachtung, wir haben alle in der Schule übernachtet dann. Und die ganze Bühne abgebaut und dann war die Tür nach draußen offen. Plötzlich waren irgendwelche Gruppen im Schulgebäude, die ich gar nicht kannte. Ich war ja aufsichtsführender Lehrer und dann waren Leute aus Schüler aus der Nachbarschaft da, die haben dann noch da Alkohol mit importiert und es war Eskalation. Aber es war diese Form der Eskalation, die so wichtig war, weil danach haben alle darüber geredet, über diese Party im Schulleben. So am nächsten Morgen haben alle, die Party war so geil und dann kam der und dies und jenes und überhaupt die Theater-AG und dann hatten wir dann fürs nächste Schuljahr 20 Anmeldungen mehr.
So, jetzt geht's weiter, wenn du dich wieder hinsetzen könntest. Danke.
Sag mal, stimmt es, dass deine Schultüte, dass da aber noch nichts Süßes drin war? Oder dass die mit Zeitung gefüllt war?
Jetzt sprichst du ein Trauma an. Das ist bis heute nicht beackert.
Das ist als Pädagoge meine Aufgabe.
Ich hatte eine sehr schöne Schultüte, die war mit so 30er-Jahre-Bildern, mit so, ich glaube, da war Rotkäppchen drauf, da waren alle Märchen drauf, wie so Stammbuchbilder. Mhm. Kennst du das, diese Glanzbildchen? So eine Schultüte war das. Und die hatte unten, und das halte ich meiner Mutter bis heute vor, ja. Sie kann es nicht mehr hören, unten war Zeitungspapier drin. In der Spitze war Zeitungspapier. Mhm. Ich weiß gar nicht mehr, ob da Süßigkeiten drin waren, aber früher hatten wir in der Schultüte, ich glaube, meine Federtasche war drin und Stifte und Hefte. Ich glaube, sogar ein Kuscheltier, ein kleines. Aber ich glaube, da waren gar nicht so viel Süßigkeiten drin. Das war nicht so wie heute, manche Schultüten da. Da sind ja Sachen drin, von denen hätte ich damals nur träumen können.
Und das hältst du deiner Mutter noch vor?
Ja, bis an mein Lebensende.
Yeah.
Ja, wie kann man einem Kind unten Zeitungspapier reinmachen? Dann kann man doch das voll machen, meinetwegen mit Bleistiften oder irgendwas, aber doch nicht Zeitungspapier. Also, ich glaube, das war die Märkische Allgemeine oder die Junge Welt. Ich weiß es gar nicht mehr. Es war nie meine Kinderzeitung.
Ja, ist schon
Trauma.
Das muss noch. Nach vielen, vielen Jahren kommt man damit zurück und Das ist natürlich. Sag mal, ich habe noch eine Frage. Du hast ja auch modische Sachen, also Mode selbst kreiert, oder? Stimmt das? Oder?
Ja, in der DDR war es ja so, du bist in ein Kaufhaus gegangen oder in einen Laden und hast was gekauft und warst stolz wie Bolle auf dein neues T-Shirt. Dann kommst du in die Klasse und da sitzen drei, die haben es auch an. Weil das wurde halt am Tag vorher geliefert und dann standen die Eltern wahrscheinlich in der gleichen Schlange und haben es gekauft. Ich habe dann angefangen, also wir hatten das Glück, dass meine Tante uns öfter ein Care-Paket aus dem Westen geschickt hat, aus West-Berlin. Die war Sekretärin, da kamen immer schicke Sachen, schicke Blusen und schicke Röcke und so.
Und das hast du auch getragen dann direkt?
Das habe ich auch angezogen. Ich habe eine Bluse habe ich sogar noch von ihr, die ist mittlerweile etwas eng. Aber irgendwie kann ich sie nicht wegschmeißen. Nee, und dann habe ich angefangen, selber zu nähen. Also ich habe schon als Kind, kleines Kind, angefangen, an der Nähmaschine zu nähen. Wir hatten eine alte Naumann-Nähmaschine, mit der wurden Uniformen auch genäht. Und mein Papa hat da einen Motor rangenäht, dass man nicht nur treten musste, sondern man hat angetreten und dann ist elektrisch weitergegangen. Und da habe ich schon für meine ganzen Puppenkleidungen genäht. Also meine Mutter hatte immer Angst, dass die Finger irgendwann unter der Nadel sind. Das ist Gott sei Dank nie passiert. Aber erst habe ich so probiert an so Puppen und allem Möglichen, wie man das so schneidert. Ich hatte auch keine Ahnung, dass es so Schnittbögen gibt. Ich habe das alles so frei Schnauze gemacht. Und dann später habe ich richtig angefangen, mir Sachen zu nähen. Also Overalls, Kleider, Röcke, alles Mögliche. Weil dann hatte man was, was andere nicht hatten. Also ich habe dann auch oft Sachen eingefärbt. Und das fand ich toll. Also es war ein Talent. Konnte man noch die eine oder andere Mark machen, wenn man den Freundinnen geholfen hat.
Aber es hat sich hier dann nicht so medial so ausgeprägt, ne?
Nee, das war einfach nur, also ich glaube, früher hat man das einfach nur gemacht, weil man das machen wollte, weil man anders aussehen wollte als die anderen. Ich war auch die Erste in der Klasse, die, glaube ich, Haare gefärbt hat. Und
wow, okay, das ist natürlich ein...
Die anderen durften das nicht. Ja. Also muss ich echt sagen, ich durfte eigentlich immer alles machen. Ich war da sehr froh, aber meine Zensuren waren ja auch ganz gut. Da war das nicht so schlimm.
Und auch seitens deiner Eltern, die haben also irgendwie Nase gerümpft oder sagt, Eni, muss das sein? Oder wie haben die...
Ja, die fanden das schon komisch, aber haben mich gelassen. Ich glaube, das war auch das Beste überhaupt. Also hätte ich ein Problem gehabt, hätte ich immer kommen können, aber... Mhm. Wenn ich mich so anziehe, muss ich ja selber damit klarkommen, wenn ich so rumlaufe.
Aber Haare färben ist ja für viele, also für mich wäre das ja, ich war, keine Ahnung, also so wahnsinnig weit weg, mir das zu trauen, ne? Also Haare färben oder wie sowas, ja, ja.
Ach nee, fand aber, ich toll.
Ja, ja klar. Da wurdest du wahrscheinlich beneidet von deinen Mitschülerinnen auch, oder?
Aber ich glaube, ich war in so einer Clique, da waren wir alle ziemlich cool. Wir mochten The Cure und Depeche Mode und wir waren halt alle besonders. Also im Vergleich, dann, also es gab, glaube ich, im Osten hat man sich so entschieden. Entweder ist man so ein Normalo, so ein Stino, stinknormal. Oder man war halt irgendwie Grufti oder Popper. Also früher war das ja viel mehr so, dass du dich da, also in irgendeine Gruppe gezogen gefühlt hast, ne? Dass du irgendwo dachtest, du gehörst irgendwo hin. Wir hatten ja auf meiner Schule waren ja noch mehr prominente Leute. Oh. Unter anderem, also wir waren so eine Schule, die war, also es waren vier Schulen, die aneinander waren. Und in meiner Parallelschule war ja Bürger Lars Dietrich. Ah. Und mit dem habe ich ja auch immer abgehangen. Also wir waren eine lustige Clique, eigentlich, wo man gedacht hätte, die passen nicht zusammen. Also es waren so Rapper und dann gab es diese ganzen Breakdancer und dann gab es die Gruftis, die Popper und die Depeche Mode Fans. Also wir waren ein lustiges Völkchen optisch und sahen halt auch lustig aus und wurden, glaube ich, bestimmt wahrscheinlich auch beobachtet, ob wir nicht irgendwas machen, was Böses. Aber wir waren fröhlich. Also man konnte sich so ein bisschen ausleben, ne?
Von der Staatsbürgerkundelehrerin wurdet ihr beobachtet, die konjunktivisch.
Ja, wahrscheinlich.
Ja, ja, spannend. Aber du kanntest Bürger Lars Dietrich damals noch nicht, ne? Er war
natürlich,
nur auf
deiner Schule. Natürlich, doch. Ja? Wir waren ja eine Clique. Also das war echt lustig. Da sind auch welche, die sind jetzt, glaube ich, beim Radio. Also es sind alles, ich glaube, das waren alles so ein bisschen kreative Menschen. Ein paar gibt es, da würde ich gerne heute wissen, was die machen. Das weiß ich nicht, aber eigentlich waren wir alle so musikbegeistert, kreativ und aber ich glaube, das war man, wenn man sich ein bisschen selbst mochte, war man das im Osten, weil man sich ja irgendwie damals, die Gegebenheiten waren halt andere als heute. Heute hast du alle Möglichkeiten, kannst alles kaufen. Weiß nicht, was man da noch für Bedürfnisse hatte, aber damals war es halt so, durch Musik konnte man sich ausdrücken und das war eine lustige Clique.
Wow, das ist schön. Aber dann hast du ja noch richtig positive Erinnerungen auch. Und es ist irgendwie positiv konnotiert dann die Schulzeit auch damals, ne?
Also für mich schon, ja. Also ich fand Schule toll. Bin jetzt nicht einer, der gezwungen wurde, dahin zu gehen. Ich fand das, insgesamt fand ich das ganz toll.
Das ist mit das schönste Schlusswort, was man sich vorstellen kann. Wenn deine Schulzeit ein Gebäck wäre, was wäre es? Eher was Süßes, was Herzhaftes, vielleicht was?
Ich glaube, es wäre so eine Art Quiche. Also man hat ja zu einer Quiche immer einen Salat, also es war spritzig und aufregend. Und dann hat man aber das wohlig-warme, wenn man so im Klassenverband war oder ich hatte eine sehr tolle Grundschullehrerin, das wohlig-warme vom Käse und der Royale. Ja, so wäre meine Schulzeit. Meine Schulzeit wäre eine Quiche. Und wenn es geht, dann noch mit Bacon drin.
Liebe Eni, ich danke dir für Nachsitzen mit mir. Wir haben über einiges gesprochen. Wahrscheinlich hätten wir noch viele andere Dinge ansprechen können. Aber bis hierher erstmal vielen, vielen lieben Dank. Eni van der Maiklok hier ist.
Gerne doch. War mir ein Fest.
So, meine Lieben, frischen Schulstoff gibt es immer in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Und vergesst nicht, meinen Podcast zu abonnieren, damit ihr keine Folge verpasst. Ganz wichtig, gebt bitte eine gute Note. Eine 2 bis 3 oder von mir aus auch ein schwach ausreichend. Hauptsache, ich werde Lehrer des Jahres. Und bevor ihr in die Pause geht, hier nochmal alle Mitglieder meines Cholerikums. In der Kaffeeecke Executive Producer Sabrina Andorfer. Wie immer nicht vorbereitet, Projektleitung Eva Hoos. Auf dem Weg in die Tonhalle, Redaktion Clara Diekmann, Stundenplanverantwortliche und erste Aufnahmeleitung Carlotta Schuld. Leitung der Medien AG, Sounddesign und Postproduktion Lorenz Schuster. Nachsitzen mit Herr Schröder ist eine Produktion der Flow Media Company im Auftrag von MDR Jump. Mit mir, Johannes Schröder, als Host. In freundlicher Zusammenarbeit mit meiner engagierten Schulleitung HB Management. Und hier noch ein Podcast-Tipp für euch.
Hi, ich bin Ariana Barbori.
Und ich bin Judith Rakers.
Und wir haben einen Podcast zusammen, den wir euch hier gerne mal ans Herz legen wollen.
Jede Woche sprechen Ariana und ich in unserem Podcast über verschiedenste Themen. Es geht um Trends aus unseren Feeds und aus dem echten Leben und um unterschiedliche Lebensstile.
Und zwar entlang des ABCs. In der ersten Folge besprechen wir zum Beispiel die Themen Arschgeweih und Achselbehaarung.
Und wir fragen uns, Achtsamkeit, was ist das eigentlich?
Ja, so orgeln wir uns ab jetzt jeden Freitag durchs Alphabet und wieder zurück.
Mit ehrlichen Gedanken von uns beiden, lustigen Erinnerungen, Anekdoten und manchmal sogar mit Fakten.
Zum Thema Arschgeweih habe ich übrigens auch noch eine Frage an dich, Judith, aber weißt du was? Die stelle ich hier gleich im Podcast.
Barbori und Rakers, jetzt exklusiv in der ARD Audiothek. Den Link findet ihr in den Shownotes.